so einer viereckigen Gartenplatte, wie man die so kennt für Wege. Und das Ding war ein bisschen wackelig. Das sah nicht so unheimlich begehrenswert aus, dieser Zustand, wie er da alleine stand auf seiner kleinen Platte. Und dann rückten mehrere solche Platten zusammen, wo überall halt Männer drauf standen. Und es wurde zu einem größeren Podest. Das kriegte Festigkeit, wurde richtig stark. Und da drauf stand dann aber jemand, das war gar kein einzelner Mann, sondern das war wie so ein Gigant. Und wir werden ja auch beschrieben als Körper, der Körper von Jesus, der Leib Christi, wo die einzelnen Teile zusammen sind. Und das war gut, das war gut. Und das ist ja auch das Ziel, dass wir in Einheit sind und dadurch Dinge tun können, die wir alleine gar nicht tun können. Und sowas hier, dass so viele verschiedene Gemeinden zusammen sind, passiert überall jetzt in Deutschland. Viele Leute lernen sich kennen, verschiedene Dienste besuchen sich, fragen sich, wie können wir zusammenarbeiten, und so Verbindungen entstehen über die Denominationen, die verschiedenen Kirchen hinaus. Und so möchten wir das werden, diese Person, dieser starke Mann, dieser Auferbaute auf diesem Fundament.
Gut, ne? Das passt auch wirklich zu dem Motto, weil wir gemeinsam stärker sind als einsam und drei Schwerter zusammen sind besser wie eins alleine. Oder? Nur, ja, Männer sind oft sehr allein auf ihrer kleinen Platte und hoffen, dass sie nie jemanden brauchen werden und das schon selber schaffen. Das ist ein falsches Konzept. Amen. So, also ich hoffe, ihr könnt zuhören, habt so viel Kaffee getrunken, dass ihr sehr wach seid, dass wir ich euch ein paar Dinge sagen kann, die mir auf dem Herzen liegen. Ich war ja mit dem Andreas, wo ist er? Da hinten in Russland gewesen, in Sibirien, näher gesagt in Sibirien. Und Gott hatte einige Dinge mir auch gezeigt, die ich dort sagen sollte den Männern. Und einiges habe ich auch dort gesehen über den Zustand der Männer, der ziemlich desolat, ziemlich da niederliegend war. Und Gott hat mir viele, viele Sachen gesagt über Männer, zu Männern. Und davon will ich euch weitergeben. Und wir haben das letzte Mal ja geredet. Ich will einige Sachen wiederholen und da wieder anknüpfen vom letzten Mal. Wer war denn das letzte Mal da? Ja, ein paar waren da, ein paar waren noch nicht da. Da ging es um feste Schritte, dass Gott die Schritte eines Mannes festigen will. Dass ein Mann klare, gerade, feste Schritte tun kann, sichere Schritte tun kann und nicht hin und her wankt und schwankt, ähnlich wie auf dieser Gehwegplatte, die nicht sicher ist. Ich habe euch dann gesagt, um Festigkeit zu erlangen, müssen wir wissen, wer wir als Männer sind und was wir als Männer sollen. Stichwort Identität. Also wir müssen wissen, was sind wir als Männer? Was hat Gott da gemacht? Was sollen wir sein und was ist unser Auftrag? Wofür braucht die Welt uns? Und wir haben dann Texte angeguckt von Anfang bis Ende der Bibel und festgestellt, dass Gott den Mann geschaffen hat, um zu kämpfen, zu klären, aufzustehen, um Wege zu bahnen, um zu führen, zu regieren und zu richten. 7 Begriffe: kämpfen, klären, stehen, bahnen, führen, regieren, richten. Das sind echt männliche Aufgaben. Es gibt ganz, ganz viele Kämpfe zu kämpfen. Von David heißt es mal, er war der Mann, der die Kämpfe Gottes kämpfte. So, wir sehen durch die ganze Bibel, dass es immer Leute braucht, die beherzt große Kämpfe gekämpft haben. Und das ist heute gar nicht anders. Um deine Kinder muss ein Kampf geführt werden, um deine Ehe muss ein Kampf geführt werden, um deine Familie muss ein Kampf geführt werden, um deine Gemeinde muss ein Kampf geführt werden, um alles muss ein Kampf geführt werden. Es ist so. Epheser 6, wir haben zu kämpfen. Also ob du Lust hast oder nicht, ist nicht die Frage. Du hast. Ist so. Wir haben zu kämpfen. Und Gott hat in ein männliches Herz gelegt, auch eigentlich Lust darauf zu haben, zu kämpfen. Das ist eigentlich, ne, so, das passt zusammen. Die Kämpfe sind zu kämpfen und wir sind die, die dafür geschaffen sind. Der zweite Begriff, zu klären. Männer müssen Verwirrnisse und Unklarheiten auflösen und Dinge klären. Ja, ein großes Hindernis überall und in allem sind die endlosen, furchtbaren Unklarheiten, Deutungen, Annahmen. Ja, das Lieblingsspielfeld des Teufels sind Deutungen. Der andere könnte gemeint haben. So, kommt der Teufel und gibt dir 10 negative Möglichkeiten, eine kannst du dir aussuchen. Aber das ist wirklich schlecht. Gott möchte, dass Männer hingehen und Dinge klären, bis sie wirklich klar sind. Dann weiß, woran man ist. Das dritte war stehen. Männer sollen zu Dingen, zu Wahrheiten, zu Werten, zu Überzeugungen stehen. Ja, wir verkörpern Überzeugungen, wir verkörpern die. Wir wissen die nicht nur. Wir müssen die werden in Fleisch und Blut. Ja, wie Luther, wer den Film liest ja jetzt, ne? Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Das war sehr männlich. Hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ich muss das so und so sagen und so tun. Es geht nicht anders. Das ist männlich. Und viele Männer sind wischiwaschi und völlig unklar und sie stehen nicht, sie liegen mehr. Das ist für jeden Mann ein furchtbarer Zustand, oder? Ja, dann hatten wir noch Wege zu bahnen. In jedem Mann ist so ein kleiner Pfadfinder, der einfach Lust hat, das Unbekannte zu erforschen und Wege zu finden, wo keine sind. Beziehungen zu knüpfen, wo keine sind. Ja, Strategien rauszufinden, wo keine sind. Und so weiter. Und das braucht diese Welt auch, oder? Es braucht diese Welt auch. Leute, die Wege bahnen. Und dann schließlich zu führen. Es braucht in dieser Welt Führung. Wir selber brauchen Führung, unsere Gemeinden, unsere Ehen, unsere Kinder, unsere Gesellschaft. Alles und überall braucht es Führung, dass wir uns nicht nur im Kreise drehen oder irgendwie alle auseinanderlaufen, weil wir gar nicht wissen, wohin und keine Richtung haben und so weiter. Es braucht ständig unentwegt Führung. Männer sind geschaffen, um zu führen. Amen. Ja, es ist so. In unserem Herzen wissen wir ganz genau, dass es so ist. Es ist an uns. Wir sollen Leute sein, die fähig sind zu führen. Das vorletzte, das sechste hier, zu regieren. Männer sollen regieren. Gott hat die Welt geschaffen und den Mann reingesetzt und gesagt, du sollst regieren, du sollst herrschen. Du sollst es tun, du sollst über diese Erde regieren. Und regieren ist nicht, dass ihr denkt, das ist das leichte Ding. Regieren ist nicht leicht. Es ist schwer, es ist ein Dienst, es ist etwas, was getan werden muss, denn sonst bricht das Chaos aus. Wo jemand nicht regiert, da ist das Chaos. Findest du irgendwo Chaos, findest du auch jemand, der nicht regiert. Ja, der sich einfach weigert zu regieren, oder weil er es nicht kann und nicht weiß und so weiter. Aber Männer sollen regieren und sie sollen auch richten. Das ist für uns sehr seltsam, der Begriff richten ist so negativ belegt. Aber richten bedeutet ja Recht schaffen, oder? Also dafür ist ja das Gericht da. Das Gericht ist da, um Dinge, die nicht richtig sind, wieder richtig zu stellen. Jesus hat das unentwegt getan. Unentwegt von einer Situation in die nächste Situation gesagt, so wie es ist, ist es verkehrt und so muss es werden. Das ist Gericht. Die Bibel sagt, die Inseln warten auf das Gericht Gottes mit Sehnsucht. Wir denken uns, wie können die nur auf das Gericht Gottes warten? Das Gericht Gottes ist doch das Schlimmste überhaupt. Nein, nein, nein. Das Gericht Gottes ist das Beste überhaupt. Denn durch das Gericht Gottes wird alles, was verkehrt ist, wieder richtig gestellt. Hurra, das ist die Rettung. Von daher müssen wir als Männer auch richten. Wir müssen sagen, wie Dinge auch dann richtig sind. Anstatt nur zu lernen, zu erdulden, wie sie verkehrt sind. Ja, eine sehr schöne, definitive Stelle, wenn ihr es euch aufschreiben wollt, über Männlichkeit, Sprüche 31, die Verse 3 bis 9. Lesen wir jetzt nicht, aber könnt euch festhalten, das ist wie eine Definition von Männlichkeit dort. Die anschließenden 10 Verse sind wie eine Definition von Weiblichkeit. Sehr schön, Sprüche 31. 3 bis 9, dann 10 bis 20 geht es um die Frau. Und der Punkt war, um das jetzt hier zu vollenden, was das letzte Mal das Thema war, wenn wir uns nicht sicher sind, dass wir zu diesen Dingen berufen sind und geschaffen sind, dass in uns ein Verlangen ist, genau diese 7 Dinge zu tun. In mir ist es. In euch auch? Weiß ich schon, wenn ich die Begriffe höre, weiß ich, ich will es. Nicht, dass ich es kann, aber ich will es, ja. Etwas in meinem Herzen weiß, das ist nötig, das ist gut und da kann ich mich mit identifizieren. Es ist angesagt und wir können keine gewissen Schritte tun, wenn wir uns nicht sicher sind, das ist es, wofür wir hier sind. Wenn wir nur diese Sicherheit finden, dann finden wir auch große Freiheit. Freimütigkeit ohne Gewissheit gibt es nicht. Ja, Paulus kann sagen, ne, ich weiß, an wen ich geglaubt habe. Ich bin mir gewiss, ne, dass der mich berufen hat auch und so weiter. Er weiß und er sagt an vielen Stellen, wisst ihr nicht, Brüder, wisst ihr nicht. Also Gewissheit ist ein mächtiger Schlüssel für die Freisetzung auch von Männlichkeit. Wir müssen aus der Unsicherheit raus in Gewissheit. Dann werden unsere Schritte auch fest, sodass man sich dran orientieren kann. Und wenn wir das nicht wissen, wenn uns das nicht klar ist, wenn wir ungewiss sind, wofür wir eigentlich Männer sind, haben wir ein Problem. Dann ist unser Schritt nicht fest, sondern voller Wanken und dann sind wir verletzt in unserer Männlichkeit. Und das ist unser Thema heute. Wir sind verletzt in unserer Männlichkeit, wenn wir diese 7 Dinge nicht leben können. Aus welchen Gründen auch immer. Dann ist etwas in uns blockiert, verletzt. Wenn ein Mann nicht ermächtigt und nicht erzogen wird zu diesen 7 Aufgaben, wenn er nicht ermächtigt und wenn er nicht erzogen wird dazu, wie soll er das erfüllen? Es kann ja sein, dass du ein Kind hast und dieses Kind hat eigentlich eine musikalische Gabe. Wenn du ihm nie Unterricht gibst, was wird aus seiner Gabe werden? Gar nichts. Ist das nicht frustrierend? Es könnte ein Meister sein. Vielleicht ist die Gabe groß. Es könnte sehr gut sein. Aber es wird nichts draus, wenn es nicht gefördert und erzogen, ja, kultiviert wird, wird nichts draus. So ist es auch mit Männlichkeit. Wird sie nicht erzogen und kultiviert, wird nichts draus. Ist da, wird aber nichts draus. Und das ist sehr verletzend. Wenn wir merken, dass wir das, was wir sind und was in uns lebt, nicht leben können. Oder? Ist das nicht ganz, ganz furchtbar ätzend? Also ich finde das ganz, ganz schlimm, dieses Gefühl von Ohnmacht, dass ich das nicht leben kann, was in mir lebt. Ohnmacht ist etwas für Männer Tödliches. Wir werden unglücklich sein und wir werden uns irgendwie fehl am Platz fühlen in dieser Welt. Wisst ihr, dass in Amerika die dritthäufigste Todesursache bei Männern Selbstmord ist? Die dritthäufigste Todesursache Selbstmord unter Männern. Unglaublich hoch die Rate, ne? Warum? Warum? Ja, wahrscheinlich nicht, weil sie glücklich waren, ne? Okay, wir haben Bestimmung, Amen. Wir sind nicht zufällig Männer, Amen. Wir sind vom Himmel designed für ein männliches Werk, Amen. Es braucht dafür jemanden, der ein Mann ist, sonst hätte Gott uns wohl als Frauen geschaffen oder als weiß ich nicht was. Okay, aber, und jetzt um fortzugehen in dem Thema Verletztheit, verletzte Männlichkeit, der Teufel setzt nun alles daran, dass deine Bestimmung und deine Berufung früh zerstört wird. Früh. Wenn du noch klein und harmlos bist. Als Männer sind wir ja nicht dazu berufen, klein und harmlos zu sein. Aber alles beginnt klein und harmlos. Und muss dann erzogen und zugerüstet werden, bis es ein gutes, mächtiges Werkzeug ist. Okay, also wird der Teufel uns früh angreifen. Und ich möchte eine Stelle euch vorlesen auf Offenbarung 12, wo wir das sehr deutlich sehen. Offenbarung 12, Überschrift, die Frau, ihr Kind und der Drache. Schöne Überschrift. Offenbarung 12, 1 bis 5. Es erschien ein großes Zeichen im Himmel. Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, und der Mond war unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt ein Kranz von 12 Sternen. Klingt nach Europa, ne? Kranz von 12 Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen, denn sie soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort ernährte 1260 Tage. Das war 1 bis 6, nicht 1 bis 5. Aber jetzt wisst ihr auch, was aus der Frau geworden ist. Das ist auch wichtig, werden wir gleich sehen. Okay, habt ihr schon mal gemerkt, dass in der Bibel viele Kinder ermordet worden sind? Ja, der Pharao war da ja ganz gut drin und dann auch Herodes, Kindermord und so. Warum? Weil wenn das Kind geboren wird, ist es eben klein und harmlos. Es kann noch überhaupt nichts für sich selber tun. Der günstigste Augenblick, dich deiner Männlichkeit zu berauben, dich deiner Berufung zu berauben, dich zu verletzen in dem, was eigentlich deine Bestimmung ist, ist, wenn du noch klein und harmlos bist. Das weiß der Teufel. Also liegt der Hauptangriff auf uns, wenn wir so die Kleinen sind. Ja? Was heute an Angriffen kommt, kannst du ganz anders mit umgehen, kannst dich ganz anders verteidigen und so weiter. Aber als du klein warst, konntest du dich gar nicht verteidigen. Es mussten dich andere verteidigen. Du warst ausgeliefert. Okay, wenn ihr das hier lest, dann ist das ein Prinzip. Ich möchte nicht alles klären, was ist jetzt die Frau und die Sonne und der Mond und was hier alles ist, sondern das Prinzip, sie ist im Begriff, ein männliches Kind zu gebären und der Teufel wartet nur darauf, dass es hervorkommt, um es sofort zu bekämpfen. Sofort. Das heißt, wir sind in einem Krieg von Anfang an. Das finde ich keine gute Nachricht. Aber es ist so, wir sind in einem Krieg von Geburt an. Von Anfang an. Manche sagen, schon vor der Geburt geht's los, schon von der Zeugung an. Ja. Wir sind in einem Krieg und wir müssen einen Krieg führen. Wir haben keine Wahl. Und die Wunden, die uns früh geschlagen werden, liegen genau da, wo wir eigentlich mächtig sein sollen. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wir wissen tief in unserem Herzen genau, dass wir geschaffen sind, um mächtig zu sein. Aber wir erleben uns als furchtbar ohnmächtig. Wir wissen tief in uns ganz genau, dass wir gerufen sind, Führer zu sein. Aber wir fühlen uns furchtbar orientierungslos und verwirrt. Wir wissen in uns ganz genau, dass wir Stärke demonstrieren wollen und sollen, die Kindern und Frauen und Gemeinden und ganzen Nationen Sicherheit gibt. Aber wir fühlen uns so furchtbar unsicher und überfordert. Und dass wir uns so fühlen, das ist Männerwunde. Das sind Männerwunden. Das sind keine Frauenwunden. Das sind Männerängste, keine Frauenängste. Wenn wir kämpfen sollen, wenn wir wissen, wir sind berufen zu kämpfen, dann ist doch die Wunde oder die Angst, oh, ich werde versagen. Wenn wir berufen sind und wir wissen, ich muss jemand sein, der Dinge klärt, aber ich bin nicht in der Lage, die Dinge zu klären, dann ist es doch genau der Punkt, wo ich verletzt bin und wo ich Angst vor habe, dass ich das nicht hinkriege. Wenn wir berufen sind zu stehen, dann haben wir doch Angst davor, dass wir nicht auf die Beine kommen. Oder jemand uns zu scharf anguckt und wir schon gleich wieder einknicken. Wenn wir Wege bahnen sollen, dann ist es eine Männerangst und eine Männerwunde, dass wir den Weg nicht wissen. dass wir keine Ahnung haben, wo es lang geht. Aber den Eindruck haben, wir müssen es aber doch wissen. Alle Augen schauen auf uns. Wo gehst du hin? Und wenn du es nicht weißt, wenn du den Weg nicht siehst, dann ist das eine furchtbare Situation für Männer. Oder? Diese Zerrissenheit, die Zerrissenheit zwischen dem, was wir sein wollen und auch sein müssen und dem, was wir tatsächlich sind, wie wir uns tatsächlich erleben, ist oft schlichtweg zum Verzweifeln. Oder geht nur mir das so? Also diese Diskrepanz, dass ich weiß, wie ich sein will und wie ich sein soll und dem, wie ich mich erlebe, es ist oft zum Verzweifeln. Und ich habe festgestellt, nicht nur für mich ist das zum Verzweifeln, sondern auch für meine Frau. Wahrscheinlich für alle, die dir anvertraut sind, ist das zum Verzweifeln. Wenn du das, was du sein sollst, irgendwie nicht bist oder nicht sein kannst und es irgendwie nicht leben kannst. Es ist zum Verzweifeln. Deswegen bringen sich manche Männer um, weil sie feststellen, ich kann das nicht und was soll ich dann überhaupt? Dann ist es besser, ich verlasse die Welt. Diese Zerrissenheit macht uns verrückt. Es quält uns, es macht uns krank. Es bringt uns mal zum Resignieren und mal zum Ausrasten. Viele von uns Männern gehen zwischen diesen Extremen noch hin und her, ne? Resignation oder Wutanfall. Viele haben das beides drauf. Je nachdem. Entweder resigniert oder wütend. Und manche wissen auch nicht warum. Aber jetzt wisst ihr es. Es ist Verletztheit. Was hat uns verletzt? Und wie kommen unsere Füße auf festen Boden? Wie kann unsere Männlichkeit freigesetzt werden? Dieses männliche Kind hier in Offenbarung 3 wurde entrückt zu Gott, zum Vater und zu seinem Thron. Jesus sitzt wo? Zur Rechten der Autorität, in der Höhe, zur Rechten des Vaters auf seinem Thron und wartet, bis seine Feinde alle zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Halleluja. So. Also alle Feinde, ne, schon klar, wo die hin müssen. Zum Schemel seiner Füße müssen die alle gemacht werden. Das ist das Ziel aller Feinde. Aber sehr wichtig, wenn wir Männer werden wollen, die fähig sind, sogar Nationen zu hüten und mit eisernem Stab zu führen, dann brauchen wir die Nähe des Vaters und die Nähe zu seiner Macht. Thron. Sein Thron ist doch Symbol für seine Macht, oder? Auf dem Thron wird Herrschaft ausgeübt. Und dieses männliche Kind überlässt der Vater weder dem Drachen noch der Mama. Gut, ne? Sondern er holt dieses Kind wohin? An seine Seite. Lieber Sohn, du gehörst weder in die Wüste zur Mama noch in das Maul von dem Drachen. Du gehörst an meine Seite, auf meinen Thron. Ah. Dort wird Männlichkeit geboren. Ist das nicht gut? Es ist wunderbar. Wir gehören an die Seite unseres Vaters. Wir müssen sitzen auf seinem Thron. Und es heißt auch in Epheser 1, ich lese euch mal vor in Epheser, wisst ihr schon, da heißt es, dass wir tatsächlich da sitzen sollen und einen Platz haben. Epheser 1, 18 bis 22 heißt es, Gott erleuchte die Augen eures Herzens und ich bete, dass Gott auch wirklich eure Augen heute erleuchtet, dass ihr das wirklich nehmen könnt. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Klingt gut, ne? Die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch im zukünftigen. Halleluja. Ja, ihr reagiert kaum. Ich finde das ganz bemerkenswert. Kapitel 2, Vers 6 bis 7 heißt es nämlich dann, er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus, damit er in den kommenden Tagen den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese, in Christus Jesus. Amen. Mann, also Gott möchte uns, er möchte uns an seiner Seite haben, dass wir eine Demonstration seiner Güte werden. Gute Berufung, ne? Der den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist. Das ist, wie Gott mit seinen Söhnen umgeht. Sie sollen ein überschwängliches Maß an Güte erfahren, damit sie in der Lage sind, auch ganz übermäßig die Feinde zum Schemel der Füße zu legen. Ne? Denn wenn du nicht genug Güte empfangen hast, dann hast du überhaupt keinen Mut gegenüber den Feinden. Das ist das ja. Wenn du dir nicht sicher bist, dass hinter dir der Thron steht und dein Vater seine Hand auf deiner Schulter hat, dann schüchtern dich die Feinde doch sehr schnell ein, oder? Ich finde das immer gut in den Western. Ja, wenn dann so hier so bewaffnete Typen dann kommen und dann so, der Junge steht dann da vor dem Haus, völlig eingeschüchtert. Und dann kommt der Vater raus und legt so seine Hand so auf die Schulter. Und jetzt wissen die bewaffneten Männer alle, wir haben es jetzt mit dem Vater zu tun, nicht nur mit dem Jungen. Denn hinter ihm steht der Vater. Und wer den Jungen antastet, tastet den Vater an. Amen. Aber Mann, das Bewusstsein solcher Dinge gibt uns männliche Stärke, stimmt's? Es ist so. Es kommt vom Vater. Es kommt nicht dadurch, dass wir alle Prinzipien wissen, sondern die Nähe des Vaters, neben ihm zu sitzen, dazu zu gehören. Das gibt uns eine Art von Sicherheit, von Selbstbewusstsein. Gesundem, richtigem Selbstbewusstsein wie nichts anderes, oder? Das ist meine Überzeugung. Und das finde ich wunderbar. Wenn wir dort sitzen mit ihm, dann können wir auch hier unten stehen. Gut, ne? Also wenn wir da oben mit ihm sitzen, können wir auch hier stehen in seinem Namen. Es ist so. Wir teilen Jesu Autorität. Wir sind mit ihm an der Seite des Vaters. Dort ist unser Platz. Da gehören wir hin. Halleluja. Es ist so gut. Noch eins. Was wir hier sehen in Offenbarung 12 ist, dass der Vater eingreift. Er nimmt das Kind aus der Gefahr heraus. Er mischt sich ein. Er legt sich mit der Schlange an. Er überlässt den Jungen weder der Schlange und auch nicht der Frau. Er kümmert sich um ihre Sicherheit, aber der Sohn gehört an seine Seite. Und ich muss euch sagen, wie unsagbar habe ich darunter gelitten, dass mein Vater nicht eingegriffen hat. Ich kann es euch gar nicht sagen. Mein Vater war lieb und nett, aber er hat nicht eingegriffen. Weder wenn die Schlangen waren, noch wenn die Mama war. Er hat nicht eingegriffen. Er hat überlassen. Sowohl den Schlangen wie auch der Mama. Es kommt die Zeit, wo ein Vater eingreifen muss, auch der Mama gegenüber. Und sagen muss, und jetzt kommt mein Sohn mit und wir machen das und das und so und so. Das muss ein Sohn erleben. Dass ein Vater sich einmischt. Wehe, wenn er sich nicht einmischt. Dann lernen wir sind keine wirklichen Söhne, oder? Wir sind keine wirklichen Söhne. Wir sind irgendwas, keine Ahnung, was wir sind. Aber wir sind nicht Söhne. Denn wären wir Sohn, würde der Vater sich einsetzen. Er würde eingreifen. Amen. Sehr, sehr wichtig. Wenn wir erlebt haben, dass unser Vater gesagt hat, jetzt mal so, ja, als hätte er das gesagt, weiß ich nicht, wie deiner drauf war, tu es mal in dir drin untersuchen. Wenn wir erlebt haben, dass unser Vater irgendwie signalisiert hat, Junge, natürlich bist du mein Sohn, aber ich habe keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen. Und um dich zu retten vor dem Drachen, habe ich eigentlich auch keine Zeit. Du wirst schon irgendwie selber damit fertig werden. Und dich mitnehmen in das hinein, was ich zu tun habe an meine Seite, kann ich auch nicht. Geh zu Mama. dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein echtes Männerproblem. Denn Väter sind Ermächtiger. Väter sind Ermächtiger. Der Vater ermächtigt seinen Sohn, ein Mann zu sein. Das macht nicht die Mama. Das ist Vaterjob. Väter sind Ermächtiger. Wenn deine Mutter zu dir sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, dann ist das schön. Aber wenn dein Vater zu dir sagt,